Herzlich willkommen zum SDK-Kanal Finanzfrauen, Frauen aus Finanzsektor und Wirtschaft im Gespräch. Mein Name ist Carola Rinker, ich bin Diplom-Volkswirtin und habe mich auf das Lesen von Bilanzen spezialisiert. Für die SDK bin ich nicht nur Hauptversammlungssprecherin, sondern schreibe regelmäßig auch Beiträge über Bilanzthemen in der Reihe Wegweiser für die Anlageentscheidung.
Mein Name ist Alice Rotsch, ich bin Rechtsanwältin, Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht und Partnerin in der Münchner Anwaltskanzlei WMP Rechtsanwälte. Auch ich bin vielfältig in der SDK engagiert, unter anderem als Hauptversammlungssprecherin. Heute wollen wir zu einem dazu passenden Thema, Bilanzskandal, miteinander sprechen und uns da vor allem zu dem aktuellen Fall Wirecard austauschen. Carola, ist Wirecard ein Einzelfall?
Nee, Wirecard ist kein Einzelfall. Das ist natürlich von der Dimension her ein ganz besonderer Fall. Also das ist, wie es ja mittlerweile heißt, der größte Bilanzskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und es gibt jetzt auch nicht bei jedem Fall von Bilanzfälschung einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, zahlreiche Gesetzesreformen, die wir schon hatten, die allerdings noch nicht weitreichend sind und noch einiges passieren muss. Aber wir hatten hier natürlich einen besonderen Fall. Ich meine, ein DAX-Unternehmen, das wegen Bilanzmanipulation in die Insolvenz schlittert, ein ehemaliger DAX-Vorstand auf der Flucht. Das sind Schlagzeilen, die so sicherlich selten der Fall sind, glücklicherweise. Aber es gibt natürlich auch Bilanzfälschungen auf deutlich kleinerer Ebene, wo die Schadenssummen geringer sind. Aber natürlich trotzdem trifft es die Anleger, die viel Geld verlieren, immer relativ hart.
Gibt es da ein bestimmtes Schema bei der Bilanzfälschung, unter das auch Wirecard jetzt fällt? Oder sind die Bilanzfälschungsfälle alle ganz unterschiedlich? Was ist da deine Erfahrung?
Also es gibt so verschiedene Warnzeichen, die doch immer wieder auftauchen bei Fällen von Bilanzfälschung, so auch bei Wirecard zum Beispiel. Einer der Warnzeichen ist das aggressive Vorgehen gegen kritische Presseberichterstattung. Das ist ein ganz typisches Beispiel. Oder einfach die Frage, wieso hatten Unternehmen immer größeren Liquiditätsbedarf, obwohl die Gewinne zumindest laut Bilanzen sprudeln. So war das ja auch bei Wirecard der Fall. Das heißt also, das sind jetzt hier nur zwei von mehreren Beispielen, für welche Warnzeichen eben erfüllt sein können. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man die Bilanzen analysiert, hängt es immer sehr stark von der Branche ab, wo konkret gefälscht wird. Was man heutzutage aber natürlich besonders häufig sieht, ist das Thema des immateriellen Vermögens. Also das heißt beispielsweise, wir kaufen als Unternehmen andere Unternehmen oder wir haben Patente, Rechte, weil hier haben wir die Besonderheit, dass es natürlich schwieriger nachzuprüfen ist. Ist dieses Vermögen vorhanden? Meistens ist es im weit entfernten Ausland. Anders ist es mit den Fällen, ja, die wir vor 20 Jahren hatten, um beispielsweise Flotex, das angeblich Horizontalbohrer verliest hat. Aber wie sich dann herausgestellt hat, haben natürlich nur ein Bruchteil der Bohrer tatsächlich existiert. Das ist sozusagen die Bilanzfälschung, wie es früher gemacht wurde, heutzutage. Würde ich das mal so als Bilanzfälschung 4.0 bezeichnen, wo man aber trotzdem gewisse Parallelen zu verschiedenen Fällen sieht. Also es gab ja auch den Möbelkonzern Steinhoff, da waren die Manipulationen auch im Ausland, so ja auch bei Wirecard mit dem bekannten Drittpartnergeschäft, das angeblich so lukrativ war, aber nachdem das sich mittlerweile herausgestellt hat, offensichtlich nicht existiert hat. Also es gibt immer wieder, sagen wir mal, klassische Vorgehensweisen. Und man hätte jetzt bei Wirecard nicht gedacht, dass man noch Belege fälschen kann auf so einfache Art und Weise, dass Gelder angeblich existieren. Ja, diese berühmten 1,9 Milliarden Euro Guthaben auf Treuhandkonten, dass das heutzutage noch funktioniert oder funktioniert hat in der Vergangenheit, das war dann doch recht besonders.
Ja, und ist es dann einfacher, sowas zu machen, wenn man Konten im Ausland hat? Was ist denn da deine Erfahrung? Taucht es häufiger auf bei Gesellschaften, die viel Auslandsbezug haben, dass dann wirklich auch Auslandsgeschäfte manipuliert werden?
Ja, das taucht häufiger deswegen auf, weil natürlich die Nachprüfbarkeit viel schwieriger ist im Ausland. Ich kann nicht mal schnell sozusagen vorbeifahren, sondern muss das entsprechend organisieren. Das heißt also, das war bei Steinhoff der Fall, jetzt auch bei Wirecard, dass die Manipulationen zum Großteil im Ausland stattgefunden haben, was umgekehrt eben heißt, wenn man sich die Zahlen anschaut, sich dann zu fragen, wo wird das Geschäft denn tatsächlich gemacht des Unternehmens? Und was sind die Gegebenheiten vor Ort? Ich meine, du weißt es ja als Anwältin besser als ich. Jedes Land hat ein eigenes Rechtssystem und dementsprechend müsste man sich ja mit den Gegebenheiten vor Ort auskennen. Also die Frage, was ist denn wo üblich, ist natürlich viel schwieriger. Und ich meine, wir haben jetzt ja gerade bei Wirecard aktuell die gerichtliche Aufarbeitung und da stelle ich mir immer wieder die Frage, das kannst du mir sicherlich beantworten. Warum ist es für Anleger so schwierig zu klagen und zu ihrem Recht zu kommen? Weil ich meine, jetzt bei Wirecard, das ist jetzt schon 1,5 Jahre her, dass der Konzern zusammengebrochen ist. Bis dann Klage erhoben wird, dauert es ja immer ziemlich lange.
Ja, die Klagen sind so ein bisschen das Spiegelbildliche der Fälschung. Die Fälschung ist ja in der Regel auch komplex. Zwar ist es bei Wirecard, hast du gesagt, eine relativ einfache Manipulation gewesen, sagen wir es mal so, aber mit Auslandsbezug, und das Aufdecken ist eben doch sehr, sehr komplex, weil die Belege gefälscht werden, die Leute geben sich Mühe. Es ist oft von außen auch schwierig, dann genaue Informationen zu bekommen. Wir haben es ja jetzt bei Wirecard gesehen, selbst die Staatsanwaltschaft, die ja alle staatliche Gewalt sozusagen hinter sich hat, um so einen Fall aufzuklären, braucht sehr, sehr lange, um hier alle Beweismittel beisammen zu haben, zu ermitteln, die Zeugen, die in der Regel sehr viele sind, auch zu vernehmen und da aus diesen einzelnen Puzzleteilen sozusagen hier ein Bild zu machen. Und je länger die Staatsanwaltschaft braucht, desto länger müssen sich leider dann auch die Anleger in der Regel gedulden, weil wir als Anlegervertreter sozusagen darauf angewiesen sind, valide Informationen zu bekommen.
Müssten dann die Anleger besser geschützt werden, wenn das so ist, dass es so schwierig ist, zu seinem Recht zu kommen?
Auf jeden Fall. Also das ist sicherlich ein ganz großer Punkt, den wir alle Anlegerschützer hier auch schon seit vielen, vielen Jahren im Prinzip ins Feld führen, dass der Anlegerschutz in Deutschland er ist zwar verbessert worden, aber er hinkt in weiten Teilen auch anderen Rechtsordnungen hinterher. Zum Beispiel nehmen wir mal die USA mit ihren Möglichkeiten der Class Action, also der Sammelklage. Dort ist es so, wenn sich dann Kläger zusammenschließen, erstens kann ein Musterkläger dann für alle Schadensersatz erreichen. Das ist in Deutschland mit den unterschiedlichen Werkzeugen sowieso in diesem Maße auch gar nicht möglich. Kann ich gerne nachher noch ausführen. Aber es ist auch so, dass das Gericht dort bei diesen Class-Action-Fällen dem Unternehmen auferlegen kann und in der Regel das auch tut, Unterlagen herauszugeben. Also das heißt, dort kommen ganze Anwaltsteams von der Gegenseite, die dürfen dann die Unternehmenszahlen anschauen und schauen, ob sie Beweise für die Bilanzmanipulation finden. Das gibt es in Deutschland nicht. Also da haben wir einen erheblichen Nachteil in prozessual gesehen für diese Beweismittel. Wir müssen schauen, dass wir uns quasi aus Drittquellen, also hier Akte der Staatsanwaltschaft, Unterlagen herausziehen können. Ja, und da gibt es auch oft Einschränkungen, denen wir unterliegen, weil dann geprüft wird, unterliegt das dem Unternehmensgeheimnis, ja, und so weiter. Also das ist höchst komplex. In den USA muss ein Unternehmen sprichwörtlich die Hose runterlassen und dann wird gesehen, was ist da dran an den Informationen. Bei uns muss man sich mühsam alles zusammenschaffen, sozusagen.
Jetzt klingt es für mich so, als ob ich als Anleger mir dann überlegen muss, lohnt sich das überhaupt zu klagen? Weil ich meine, Wirecard ist jetzt natürlich ein großer Fall, aber seit ja, dem Zusammenbruch des Konzerns bin ich ja tiefer in die Thematik reingerutscht. Das heißt also, man bekommt immer mehr Informationen, bekommt auch mit, dass eben bei vielen anderen Unternehmen einiges schief läuft. Und da ist oftmals das Thema, dass das natürlich um deutlich geringere Beträge geht mit einem möglichen Schaden. Und das ist so die Frage, die sich mir dann so ein bisschen stellt, was müsste da konkret geändert werden, dass die Anleger besser zu ihrem Recht kommen? Weil ich meine, einerseits, das ist so ein bisschen mein Part, zu sagen, gut, man schult die Anleger mehr, man bietet mehr Möglichkeiten an, aber andererseits, so ist zumindest meine Erfahrung, gibt es auch viele Themen, wo man sagt, gut, also da ist der Anlegerschutz vielleicht nicht ausreichend, weil ich mit den öffentlichen Informationen vielleicht ein bisschen Misstrauen bekomme, aber aus meiner Sicht passiert dann quasi nichts im Sinne von, dass von staatlicher Seite eingegriffen wird, wenn da irgendwas schiefläuft, und das dauert ziemlich lange, bis eingegriffen wird.
Also da ist jetzt schon auch rechtlich ein bisschen was gemacht worden. Es fehlt noch so ein bisschen das Gesamtbild, ja. Also da man dreht aus meiner Sicht jetzt da ein bisschen die Schraube, dort ein bisschen die Schraube und hofft, dass dann alles in allem die Vorstände mehr abgeschreckt werden, die Wirtschaftsprüfer genauer hinschauen, weil ihre Haftung erhöht ist. Aber ob das letztendlich hier effektiv reicht, um letztendlich hier auch eine Prüfung, eine ordentliche Prüfung herzubekommen, die dann dazu führt, dass die Wirtschaftsprüfer früher ihr Testat verweigern oder zumindest einschränken, ja, was ja dann letztlich auch ein Warnsignal an den Aktienmarkt ist. Das muss sich in Zukunft zeigen. Ja, also ob das allein reicht, also meiner Ansicht nach hätte da schon noch mal auch eine zivilrechtliche Haftung der Wirtschaftsprüfer im Hinblick auf geschädigte Anleger verbessert gehört, weil das ist da vom Fisk nicht umfasst. Also diese Durchgriffshaftung sozusagen des Anlegers auf den Wirtschaftsprüfer, die ist in Deutschland nach wie vor schwierig zu bewerkstelligen. Da gibt es sehr hohe Hürden. Da muss der Anleger auch Vorsatz nachweisen. Also der Wirtschaftsprüfer muss zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass er den Anleger durch sein pflichtwidriges Handeln hier schädigt. Und das ist eine relativ hohe Hürde. Also das sieht man jetzt auch in den Wirecard-Prozessen gegen Ernst & Young. Ja, da ist also dieser Vorsatz hier schwierig nachzuweisen, beziehungsweise die Gerichte, die sind da auch sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Gerade die Landgerichte hier in München, die ja mit diesen Fällen betraut sind, die tun sich damit unheimlich schwer, hier eine Haftung herzuleiten. Ja. Dient natürlich nicht der Abschreckung, weil
Ja, das ist klar. Also ich finde, ich war ja selbst auch bei der Reform des Fisk, wie es du angesprochen hast, in dem Sinne beteiligt, dass ich mich dazu geäußert habe im Finanzausschuss und eben auch in Stellungnahmen. Und was jetzt mein Teil betrifft, so die Änderung der Bilanzkontrolle, Neuaufstellung der BaFin, da ist ja mal einiges passiert, was man natürlich sagen muss, durch die Bundestagswahl letztes Jahr war ja einfach auch ein erheblicher Zeitdruck, dass das Ganze noch im Mai beschlossen werden musste. Und das hat dazu geführt, dass eben vielleicht noch nicht alles ausdiskutiert wurde. Das sehe ich für meine Themen auch ein Stück weit so, jetzt auch das Thema, was du angesprochen hattest, Wirtschaftsprüfung. Also ich glaube, da müssen wir sozusagen noch dranbleiben und gucken, was da passiert. Und die Bilanzkontrolle, die wurde jetzt reformiert, die ist jetzt in den Startlöchern, aber ob die BaFin den versprochenen mehr Biss hat, glaube ich, das muss ich erst in dem Sinne noch zeigen, um das Vertrauen auch wieder herzustellen.
So ist es. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel Vertrauen verspielt worden. Und auch das Fisk ist jetzt nicht so der große Wurf, ja. Also man hat wie gesagt, die Stellschrauben an einigen, in einigen Bereichen angezogen. Ob das dann reicht oder ob nicht doch ja, ein größeres Gesamtpaket her muss, ja, auch im Hinblick auf die Anleger. Das müssen wir sehen. Also ich denke, das allein wird in der Zukunft wahrscheinlich nicht reichen, sagt die Erfahrung. Ja.
Gut, dann warten wir mal ab, was noch so alles passieren wird in den nächsten Jahren.
Es bleibt spannend, ja. Also da wird noch einiges auf uns zukommen.
Ja, ich merke schon, Alice, das Thema ist unglaublich spannend, also nicht nur Wirecard, sondern Bilanzfälschung und auch hier über rechtliche Themen zu sprechen. Wir könnten uns ja noch stundenlang unterhalten. Jetzt sollten wir aber vielleicht abschließend nochmal sagen, warum wir das Ganze eigentlich machen.
Ja, weil es so spannend ist, Carola, und weil wir da auch spannende Frauen zu diesen spannenden Themen zu Wort kommen lassen wollen. Also wir haben ja festgestellt, wir haben uns schon beide sehr viel mit interessanten Männern zu wirtschaftlichen Themen unterhalten und da ist so der Frauenteil etwas gering gewesen. Aber inzwischen haben wir ja erfahren, dass da ja auch viele Fachfrauen in dem Bereich sind, deren Meinung und deren Ansichten wir auch gerne mal darstellen lassen wollen. Und das wollen wir jetzt in Zukunft mit diesem Kanal auch machen. Wir freuen uns auf viele spannende Gespräche mit vielen spannenden Frauen. Bis dahin, auf Wiedersehen.